Da habe ich kurz Angst gehabt, weil du so geatmet hast, du weißt es auch nicht. Nee, aber nee, du weißt.
Nicht klar. Nicht klar. Hallo Lars.
Hallo Silvio. Wie geht's dir? Das ist doch mal so eine schöne Frage. Wie geht's dir? Und jetzt ist die Frage, ob man dann ehrlich antwortet oder sagt, oh, mir geht's total schlecht. Meine Tante ist gestorben und sagt, nee, alles in Ordnung.
Freund von mir ist gerade, Freund, noch Mitarbeiter, ehemaliger Mitarbeiter, wie auch immer, der Patrick, die Weinkulturbar kennen auch den Patrick. Liebe Grüße von hier, ist gerade in Neuseeland. Und dem ist das so richtig aufgefallen, dass dieses How are you, also dieses wie geht's dir, diese Floskel ihm richtig auf den Pinsel geht. Also der da dermaßen von genervt ist und damit gar nicht klarkommt, denn er selber ist so ein recht tiefgründiger Mensch und versucht das dann ehrlich zu beantworten und sieht dann, wie die mit den Augen leiern. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass in Kalifornien, wenn du deine Lebensgeschichte dann erzählst, dann hören die interessiert zu. Also da habe ich mehr Tiefsinn letztlich erfahren als hier in Deutschland, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Aber ich glaube, so ausführlich wolltest du es gar nicht beantwortet haben, oder?
Da geht's schon los. Nee, natürlich wollte ich das. Und ich habe die andersrum Erfahrung habe ich gemacht im Baltikum, in Estland. Da haben wir mit den Leuten lange drüber geredet, weil eben dieses typische. Und dann habe ich da einen getroffen, der sagte so, ey, Achtung bei so einer Frage. Also so ein Este wird da antworten. Und das dauert lange. Also ich bin auch eher, ich mag dieses ich mag das auch nicht. Also mir reicht ein simples Hallo. Versuche das in den angelsächsisch besprachten Ländern auch irgendwie so zu handhaben. Oder wenn man sich, in Europa ist das alles nicht so schwierig. Also da kommst du mit einem Hello, da muss es kein How are you sein, aber bei den Angelsachsen ist das schon.
Ich finde, das ist bei dir aber ein Riesenunterschied oder ein ganz unvergleichbar. Einfacher für dich als zum Beispiel für mich, weil du bist ein Smalltalker, du kannst dich hinsetzen, kannst einfach losreden. Ich bin halt so ein bisschen sprachlich minder bemittelt, also zumindest was den Smalltalk angeht, und ich brauche dann halt immer so ein Intro, und für mich ist dieses, ey, wie geht's dir, manchmal so ganz hilfreich.
Okay, also ich weiß nicht, ob sprachlich bewandert, aber nein, das, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen interessenlos, hat natürlich in meinem Beruf, dann lernt man sehr, sehr viele Leute kennen und dann auch so in größeren Runden, und wenn du dann irgendwie dastehst und meinetwegen willst Dreharbeiten vorbereiten oder irgendwelche Absprachen treffen, und dann stehen da 40 Leute und dann jeder sagt irgendwie, ja, Ajo, boah, Leute, Grüße in die Runde, also muss dann reichen.
Klopfen auf den Tisch. Klopft eigentlich gesagt, noch jemand auf den Tisch?
Ja.
Das kenne ich aus meiner Kindheit irgendwie da. Dass du zu einer Runde kommst und auf den Tisch klopfst. Aber vielleicht war es auch so ein norddeutsches Ding.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass so da habe ich so, also das Bild, was ich vor mir habe, so Mittagszeit, alle kommen im Bauwagen, um irgendwie ein Bier zu trinken, und da kommt man natürlich rein und haut auf den Tisch. Wobei ich das, in Düsseldorf habe ich das neu erlebt. Da war auch so klassisches Brauhaus da, ne? Und dann kamen die rein, klopften, setzten sich dazu, so wortlos dazu, und kam dann halt ein Bier, und
jetzt weißt du, wo ich groß geworden bin. Also das aus meiner Kindheit. Aber apropos groß geworden, was hältst du von der Vox-Entwicklung? Also von Vox News? Das feiere ich gerade sehr, oder finde ich eigentlich schon sehr bemerkenswert und finde ich auch persönlich gar nicht so schlecht. Und da würde mich deine Meinung dazu mal interessieren. Also sprich die extreme Klagewelle, die gerade auf Fox News zurollt aufgrund. Hast du es mitbekommen? Ja.
Ich habe am Anfang kurz gezuckt, weil du Vox News gesagt hast.
Nee.
Weiß nicht, also alles, was ich jetzt sage, ist weder in Wortschrift und Bild irgendwie darstellbar, weil mir da nur ganz viele üble Worte einfallen zu Fox News, aber also insofern frage ich dich jetzt, was genau möchtest du dazu hören?
Na, das was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist, dass eure Medienlandschaft, und da zähle ich deinen Bereich einfach mal ganz klar, oder ich sehe dich auf dieser Seite sozusagen der Betrachtungsebene als Journalist, dass es vielleicht Zeit ist für ein Umdenken. Also dass es nicht mehr um Schlagzeilen, Headlines, möglichst also parteiisch zu berichten, sondern einfach die Neutralität, dass die wieder gewahrt wird oder dass die wieder ins Bewusstsein zurückkommt. Das finde ich persönlich.
Na, das Schwierige darin ist natürlich, und da muss man, ohne das amerikanische System sozusagen verteidigen zu wollen, nur ist es so, dass es Journalismus ein Geschäft ist, ja, und dass es jemanden gibt, der damit Geld verdienen muss. Also sei es der Reporter, der Reporter sowieso, aber eben der Verlag, der Sender und so weiter. Nur es ist in Amerika seit jeher so, dass das privatwirtschaftliche Unternehmen sind und das heißt, dass es Werbung gibt. Ja. Und irgendwann schaukelt sich das natürlich hoch mit Einflussnahme, mit Politik und so weiter und all dem. Und wir haben natürlich in Deutschland das große plus des Öffentlich-Rechtlichen, also des theoretisch unabhängig finanzierten Rundfunks. Das heißt, da ist niemand, da gibt es, ich sage auch wieder in Theorie, keinerlei Einflussnahme und selbst das, was es in irgendeiner Art und Weise auch in Deutschland geben mag, ist kein, also da kommt nicht der Bundeskanzler reingerannt und sagt, so, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so, so ist das nicht. Ja, das ist, glaube ich, subtiler, da hat es viel mit vorauseilendem Gehorsam zu tun und so weiter. Die Zeitungen wiederum sind seit jeher Auflage, also quasi finanziert durch die Einnahme des Verkaufs. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, deshalb gibt es natürlich immer Stifter, große Räte, die da auch so Gelder dazu packen, dann Schulsysteme, die dahinter stehen und so weiter, um das irgendwie zu finanzieren. Das heißt, wir in Deutschland haben wir eigentlich ein relativ gutes journalistisches System, um diese Unabhängigkeit zu haben. Nichtsdestotrotz gucken alle nach so einer Auflage, ja, alle wollen irgendwie gelesen werden und dann fällt es mir auch auf bei Süddeutscher und bei FAZ und so weiter und auch bei der ARD, da kommen so ganz kernige Schlagzeilen, es muss so griffig sein. Ne? Und du kannst in der Schlagzeile, die Wahrheit der Welt lässt sich nicht in einem Satz sagen. Das funktioniert nicht, es ist diffiziler. Und diese alten Thesen im Handbuch für den kleinen Journalisten, die ganze Welt lässt sich in 30 Sekunden erzählen, so naiv, nein, lässt sich nicht. Und auch die Bildzeitung, die ja bestimmte, oder nicht nur die Bildzeitung, sondern viele Printmedien, die sagen, ja, also ein Satz darf nur, was weiß ich, 7 Worte haben, es darf nur Präsens und Präteritum da rein. Das hat dann natürlich zur Folge, dass du, wenn du Gleichzeitigkeit nicht mehr darstellen kannst, ne, sondern es nur es war und es ist, dann war schon wieder vorgewesen, das möchte man der Einfachheit halber, möchte man das nicht, sondern dass das jeder schnell lesen kann und sofort begreift. Also wird da an der Sprache so ein bisschen simpler gehalten. Also dann kannst du aber eben die Wirklichkeit, das lässt sich dann eben nicht mehr abbilden. Und auf der anderen Seite ist es so auch, dass der Kunde, der Zuhörer, der Zuschauer, ist ein viel beschäftigter Mensch. Ja? Also er hat kaum Zeit, sich die Nachrichten anzugucken oder zu lesen. Also muss das alles ganz verdaubar hingehauen werden und irgendwie möglichst griffig und kernig und so. Und da sind ganz viele Reibungsverluste. Also auch hierzulande, nicht nur bei den Amerikanern, die sehr auf diesen, auch die Briten sehr auf diese Sensationsschlagzeile setzen. Und ich finde, das hat nicht in Deutschland auch ein ganz großes Thema. Und mir geht es wahnsinnig um Keks. Einerseits diese, um es griffiger zu machen. Ja, es ist so ein Kunstgriff, den man verwendet. Ist das dann kein journalistischer Beitrag mehr, sondern ein Kommentar? Ja. Also, weil der persönliche, also der Chefredakteur oder der Autor von irgendeinem Beitrag, der kann sich natürlich herausnehmen, eine Meinung zu haben. Weil ich auch das fragwürdig finde. Ich kaufe ja keine Zeitung oder guck, wo mich interessiert die Meinung von Horst Müller. Ist mir Wumpe, ja. Ich möchte über etwas informiert werden. Zumindest ist das mein Anspruch. Ja, und da sind mir die Meinungen völlig egal. Wenn da irgend so eine, oder in einem Reporter mit Mikrofon in der Hand steht, so, ja, also, das wird jetzt Zeit, dass das und das mal passiert. Finde ich, woher nimmst du, also, warum, ja? Und ich finde, da muss ein bisschen der Journalismus tatsächlich ein bisschen mehr, das finde ich, zu seinen Wurzeln zurück. Zum einen, zum anderen, ja, es ist auch ein gesellschaftliches Ding, dass wir nicht nur immer über die negativen Dinge berichten, denn auch das ist ja so ein Effekt, der bei uns auftritt, dass wir sagen, ja, es ist die und die Verbrechen sind mehr, das und das ist gestiegen. Nee, wir berichten halt mehr darüber und wir berichten vor allem über negative Dinge. Das war übrigens der Kollege Mateschitz, der ja verstorben ist, der Red Bull-Gründer, dessen Grundansinn bei Servus TV war es, wir machen Fernsehen nur mit guten Nachrichten. Weil er gesagt hat, das muss irgendwie, auch die guten Dinge muss ja jemand berichten. Oder Erfolge, positive Sachen und nicht nur die negativen Dinge herausstellen. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass am Ende, wenn Journalismus eine Dienstleistung ist, für die bezahlt wird, wird der Dienstleister das machen, was der Kunde will. Also wenn ich die Zeitung mit den fiesen Schlagzeilen kaufe, dann sagt sich die Zeitung, okay, funktioniert, klar. Machen wir so. Mach das dann auch weiter. Verkauft
sich ja wahrscheinlich auch leichter. Gibt es für dich ein Medium, was du persönlich für empfehlenswert hältst? Ich selber, wenn ich das vorausschießen darf, schaue immer ganz gerne Tagesschau, schau auch diese Tagesschau in 100 Sekunden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Aber parallel dazu versuche ich so einmal am Tag, mich über Reuters zu informieren. Da gibt es ja auch wunderbare Online-Medien. Das halte ich für relativ, ich glaube fast, also global unabhängig. Bin ich da falsch, oder?
Also bist sehr gut. Also ich habe auch Reuters Newsletter, guck da relativ viel rein, einmal am Tag. Gibt es da so ein Daily Briefing. Das habe ich Tagesschau, ja, absolut. Auch morgens. Und ansonsten bin ich Zeitabonnent, also so also online und digital. Das heißt, ich kann da irgendwie alles lesen. Da bin ich relativ fein. Das ist ein sehr guter, sehr sauberer Journalismus, die auch Auflagen, die wachsen auch tatsächlich. Und dann tatsächlich bin ich inzwischen hartnäckiger NTV. Also, weil du musst ja irgendwie zum Öffentlich-Rechtlichen, es muss eine andere Seite geben. Und ich finde, dass die RTL-Gruppe da wahnsinnig vorangeschritten ist, weg vom krempeligen Reporterkram hin zu dem wirklich passablen Journalismus mit allem, was dazugehört. Es ist und bleibt erstmal noch so doch Privatfernsehen, aber was jetzt Nachrichten betrifft, sind die gut, die informieren gut. Klar, da kommt viel Kram dazwischen, da ist viel Werbung, aber die haben da an sich selbst einen wahnsinnig hohen und guten Anspruch, und als Äquivalent, wenn man sich umfänglicher informieren möchte, bist du, sag ich mal, mit einem Mix aus NTV und Tagesschau ganz gut beraten. Und hierzulande, was die Daily News mit irgendwas erreicht dich ja immer irgendwie. Wie gesagt, ist für mich die Zeit und dann
auch. Witzigerweise hatte ich die gleiche Kombination bis wahrscheinlich letztes Jahr. Eben NTV, das wurde mir aber ein bisschen zu bunt. Also das wurde mir zu werbelastig, zu ein bisschen aufgesetzt, und deswegen dachte ich, wäre es mit Reuters eine ganz...
Dann guck mal Welt,
ja,
also das ehemalige N24.
Kein Thema mehr. Also das ist wesentlich schlimmer geworden in den letzten, glaube ich, 3-4 Jahren. Aber ja. Ich muss mich entschuldigen, Lars. Ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich kaum noch irgendwas poste, also jetzt auch für den Podcast selber nichts poste. Glücklicherweise sind die Zahlen, also die Hörerzahlen, die Abonnentenzahlen trotzdem sehr stark gestiegen. Aber ich praktiziere jetzt, ich glaube, seit ein oder zwei Monaten so ein bisschen dieses Social-Media-Fasten, dass ich versuche, da kaum noch reinzuschauen und selber eben auch kaum irgendwas zu posten. Weil ich genau in diesem Tonus drin war, dass du dir überlegst, wenn ich halt irgendwie einen bestimmten Wein habe, wenn ich mal, keine Ahnung, in Bordeaux war, wie kann man sowas mit einem lustigen Bild irgendwie noch möglichst, um möglichst viele Leute zu erreichen, verlinken, tralala, vernetzen. Und das wurde mir in dem Sinne so ein bisschen zu viel, dass du am Tag teilweise eine halbe, eine Dreiviertel, eine Stunde damit veranlagt hast, dir Gedanken Gedanken zu machen und dann alle 5 Minuten dann irgendwie reinsneakst, einfach mal zu gucken, wer hat's gesehen. Ich war jetzt noch nie der Riesenkommentierer, da kannst du dich ja auch dermaßen hochschaukeln, da kannst du ja eine richtige Spiraldiskussion aus jedem Wort werden lassen.
Wobei man sich dann auch manchmal fragen muss, bei denen, die da so rumkommentieren, ob sie nichts anderes zu tun, ob man Empfehlungen für Hobbys geben soll, weil man sich dann ja auch fragen muss, Leute, was macht ihr denn den ganzen Tag? Sitzt ihr denn wirklich den ganzen, also ist beim Spiegel, ja, also das ist jetzt ein kleiner Schritt zurück, beim Spiegel war das ja ganz, die waren ja relativ früh mit Spiegel Online und Kommentarfunktion und hin und her und haben wirklich ganz große Probleme gehabt mit so Dauergästen, ja, die dann immer dagegen und so weiter. Und die wirklich, wo sie auch an den Zugriffszahlen gesehen haben, die sitzen locker 10-11 Stunden vorm Rechner und kommentieren einmal, 2-3 Mal die Stunde.
Ja, du baust dir dann selber auch eine Blase auf, wo du dich darin bewegst und eigentlich immer nur mit den selben Leuten irgendwelche Kleinkriege führst, die du niemals gewinnen wirst. Also es hat nie jemand aufgrund seiner Kommentarfunktion irgendeine Einsicht bei dem anderen ausgelöst. Daher war das für mich eigentlich ohnehin ein Thema, aber eben so dieses allgemeine Präsentieren oder eben auch dieses Weinbar, auch Gläser präsentieren. Es gibt ja diese vielen schönen verschiedenen Ebenen, auf denen ich tätig sein kann, aber das habe ich einfach komplett erstmal alles ausgeschaltet. Und so leider auch den Podcast daher, ich glaube, die letzten 2-3 Folgen habe ich dann gar nicht präsentiert und dafür wollte ich mich entschuldigen. Ich versuche mich natürlich aber trotzdem zu informieren. Und weißt du, was ich gesehen hatte, was ich durchaus interessant fand und wo ich dich um deine Meinung bitten wollte, ob sowas zeitgemäß ist? Jetzt antwortest du natürlich nein, weil du nicht weißt, was ich sagen möchte. Aber das Michel Roland, kennst du Michel Roland? Das ist einer der ersten und eigentlich vielleicht sogar der berühmteste Flying Winemaker, den es gab, also der maßgeblich das Bordeaux ganz, ganz, ganz stark beeinflusst hat, den typischen Parker-Taste in den Weinen emporzaubern konnte, sodass die relativ hoch bewertet wurden. Teilweise auch sehr stark diskutiert wurde, weil er in Zusammenarbeit mit Mondard, wie damals im Languedoc, einige Weinbaugebiete reformieren wollte. Und sehr viel auch neue Ideen hatte, sehr stark mit Konzentration gearbeitet hat, mit Spinning Cones und so weiter. Und der jetzt ein neues Projekt ins Leben gerufen hat, und zwar das Projekt des globalen Weines. Also das aus dieses eigentlich ursprüngliche Patagonien wieder hat aufleben lassen, aus verschiedenen Ländern, aus 5 verschiedenen Ländern eine Cuvée zusammengestellt hat, aus einem Jahrgang, 2015 war das erste Jahr, welches produziert wurde. 2016 soll jetzt auf der, ich glaube, auf der Weinmesse in Singapur präsentiert werden, Anfang 2000, also jetzt bald. Und mit einer Auflage von 2.500 Flaschen, die um die 500 Euro kosten wird. Und das ist so eigentlich schon ein durchaus interessantes und spannendes Projekt. Findest du sowas interessant, witzig, oder sagst du, hey, das hat überhaupt nichts mit dieser Art von Wein zu tun, wie wir sie bei meinem Cousin in Franken leben?
Jetzt finde ich sehr schwer zu vergleichen, aber ich finde, es ist doch cool. Warum? Was gibt's dagegen zu sagen? Machst mich jetzt wortlos, würde ich jetzt fast sagen.
Ich finde es auch zeitgeistig und weingeistig. Also die Welt ist globaler geworden. Bei dieser Cuvée setzt sich fast die Hälfte aus dem Napa Valley zusammen, 31% aus dem Bordeaux, 17% aus Argentinien, 4% aus Spanien und 4% aus Südafrika. Das Gefälle ist vielleicht nicht ganz so fair und nicht ganz so gerecht. Aber interessant und spannend, das ist ja dann in dem Sinne Winzers Kunst, wo man versucht, die Welt zu vereinen.
Also spannend, genau. Also spannend, finde die Grundidee ist schön und am Ende muss ich die Frage stellen, ob der Wein funktioniert. Also schmeckt zum einen, aber auch funktioniert. Aber als Grundprojekt...
Ich würde da eher das Handwerk des Künstlers sehen, wie er versucht, das zu vereinen und daraus ein Weinbild zu erschaffen. Das ist natürlich die Frage der Globalität und der Klimaverträglichkeit. Ich fand es interessant, jetzt weil wir bei den News waren, zu hören, dass...
Ganz kurz, stopp. Ist jetzt ernsthaft ein Gedanke zu sagen, ja, weil der Wein von A nach B fliegen muss, ist das nicht mehr okay, oder...
Durchaus. Also es gibt ja für alles Menschen, die gegen irgendwas sind. Das hatten wir vorhin bei der Insta-Geschichte. Also das ist
ja, gut, okay, das stimmt. Ja gut, man kann das auch auf ein Schiff packen, würde irgendwie auch funktionieren. Ich glaube aber jetzt, dass, also über wie viele Flaschen redet man denn?
200.000, sagte ich vorhin.
Ja, das war jetzt eher so rhetorisch. Das ist ja jetzt keine Menge. Also wir reden ja jetzt nicht von Tonnen oder irgendwie sowas, sondern es ist eine relativ übersichtliche Zahl. Ich weiß nicht, ob das im Großen und Ganzen so dem Klima abträglich ist, wenn da mal, weiß ich nicht, bei 2.500 Flaschen, 30, also keine Ahnung, 500 Flaschen aus Kalifornien oder sagen wir mal grob 500 Liter da irgendwie angeflogen kommen.
Also das ist ja aber manchmal eine Frage, ob man so ein Grundbewusstsein dafür anspricht oder so antriggert, dass man sagt, möchte man da eine Bewegung damit auslösen, dass das funktioniert, wenn diese 500 Euro oder Dollar, die dafür veranschlagt werden, sich multiplizieren, die Flaschen innerhalb von einem Jahr dann irgendwie 5.000 Dollar kosten, kann ja durchaus sein, ist bei Michel Roland nicht unwahrscheinlich, Ob dann nicht andere genau das Gleiche machen und ist sowas zeitgemäß oder sollte man da nicht eben dieses Regionale, das Nationale irgendwo pflegen?
Also ich finde den Grundgedanken dieser interessanten Geschichte und der Fragestellung, die dahinter steht, passt das zusammen, kann das zusammengehen? Und du kannst ja da auch relativ viel Message mit Storytelling mit betreiben. Finde ich jetzt alles erstmal alles gut und bleibt halt einfach nochmal abzuwarten, ob der Wein irgendwie funktioniert, ob er...
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber
mehr ist, als nur eine PR-Geschichte ist. So, und dann? Also ich, Daumen hoch, um das abzuschließen.
Also finde ich auch. In dem Ansinn fand ich's interessant. Also diese verschiedenen Ansätze, wo man sagt, Klima ist wieder ein Thema, ist gerade aktuell auch wieder ein Thema. Also dass wir in Europa die allerschlechtesten Klimaentwicklungsbilanzen haben, die es im Augenblick gibt. Temperaturaufzeichnung, Wetteraufzeichnung. Und damit in dem Atemzug, das kriegst du wahrscheinlich so als Außenstehender gar nicht so mit, die extrem leidliche und schwerliche Diskussion der Thematik, die wir schon vor einem halben Jahr besprochen haben, der Mehrwegsysteme mit Weinflaschen.
Ja.
Gibt es witzige Entwicklungen, dass manche Winzer eben hingehen und Wein in Bierflaschen abfüllen, einfach um sich mehr oder weniger intuitiv dem Mehrwegsystem anzuschließen. Das finde ich gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es natürlich ganz viel Aber, also ganz viel Aber, was... warum man es nicht machen soll und warum man keine Mehrwegflaschen innovieren soll oder...
Jetzt lass mich kurz überlegen, in die Bierflasche 0,5, was spricht da dagegen? Also bei Weinen, die schnell getrunken werden?
Zum einen der Kronkorken, da wehren sich viele gegen. Also ich finde da auch nichts, was...
Gäbe es da eine andere Alternative, um es anders zu verschließen?
Warte mal, bei PET-Flaschen, das wäre die schlimmere Variante, in 0,5 Liter oder 0,75 Liter hast du einen Schraubverschluss. Ich habe keine Bierflaschen mit Schraubverschluss, außer im amerikanischen, wo du einen Kronkorken als Schrauber hast, gesehen. In Deutschland, ich bin jetzt aber auch nicht so extremst mega bierbewandert. Hm. Nee, ich wüsste keine Bierflasche, ja, die Bügelflasche wäre eine witzige Geschichte auch dabei. Hat aber alles nichts für die traditionellen Weintrinker einher. Aber letztlich sind das ja leicht zu trinkende und schnell zu trinkende Weine, die damit versorgt werden. Was jetzt gerade ein Thema ist als Alternative.
Man sucht ja, also mit dieser Bierflasche als bestehendes funktionierendes Ding, finde ich.
Aber es haben einige Winzer versucht oder haben das einfach als Thema genommen, wurden dermaßen geschitstormt, dass sie dann teilweise davon gelassen haben, was ich schade finde. Also das eben auch, wo man...
Und wie bei den sozialen Medien wären, genau, und man sich fragen muss ich, ja, nur weil jetzt in einer Adresse hat, wo er irgendeinen seinen Müll abladen kann, seinen geistigen, heißt, ist Shitstorm doch irgendwie trotzdem was man ignorieren
kann. Ich finde,
kann.
Es hat auf alle Fälle aber eine gewisse Bewegung ausgelöst, also auch eine Bewegung in Richtung, was wären Alternativen? Und eine Alternative, und da bitte ich dich kurz zurückzuhalten, ist Dose. Also auch eine gängige Alternative für Prosecco und Lambrusco und so weiter. Aber man hat herausgefunden, dass eben dieses keine Alternative ist, weil nach einer relativ schnellen Zeit sich verschiedene, auch geschmacksbeeinflussende, nicht so ideale Stoffe aus den Dosen herauslösen.
Ich stelle mir gerade dieses Bild vor, wenn du halt so mit so einer 1 Liter Faxe-Dose gefüllt mit Rotwein da sitzt.
Ja.
Und den Rotwein mit 15 Volumenprozent in dich reinarbeitest. Bei allgemeiner Betriebstemperatur. Herrlich.
Du, ich weiß nicht, was das größere Problem dabei ist. Also die Weine, die darin abgefüllt werden oder... aber vielleicht ist sowas auch eine Lösung. Ich weiß es nicht. Also es geht ja... Mittlerweile, man arbeitet an verschiedenen Weinen, die dafür geeignet wären. Also man versucht, die Kupferkonzentration in den Weinen zu relativieren, die Chlorid... Konzentration in den verschiedenen Produktionsprozessen zu reduzieren, um eben das auch weintauglich werden zu lassen. Die Konzentration an Alkohol ist oftmals nicht so ideal und eben verschiedene Säureverbindungen, die für Dosen nicht ganz so optimal sind. Also das einfach nur, um dich auf den Stand der Dinge zu bringen. Eine andere...
Und alle anderen.
Ja, genau. Eine andere Bewegung, die derzeit unglaublich intensiv...
Ich finde, ein Satz noch dazu. Ich glaube, das wäre jetzt so, also für mich als Unbeteiligter, wie so eine Art Appell. Ich finde, man muss da total offen sein. Also ich finde so dieses von wegen Shitstorm, weil ich da gerade nochmal weiß, es ist wahnsinnig einfach, irgendwas scheiße zu finden. Also ich kenne das auch so aus dem Kreativprozess, ne, kommst da an mit einer Idee, dann hast du erstmal brüllen 10 Leute, ach, ja, irgendwas scheiße finden ist total einfach. Ja, also eine eigene Idee haben ist ein bisschen komplexer. Und deshalb finde ich, muss man allem irgendwie eine Chance geben. Also auch, naja, klar, das ist ja Reflex Wein in der Bierdose oder in der Dose natürlich schon seltsam, aber auch das muss man prüfen. Und ich finde dieser, ich sag mal, der Lemberger, der Easy Drinking Landwein Riesling, so der kein halbes Jahr in der Flasche zubringt, finde ich, ist in diesem Bierflaschenkonzept, wenn man das Verkorkungsproblem oder das Material dafür findet, was dafür funktioniert.
Es gibt ja keinen besseren Verschluss. Ja,
die Flasche ist dunkel und halber Liter ist okay, gerade für die Sachen, die schnell getrunken werden.
Es gibt ja nachweislich keinen besseren Verschluss für einen Wein, für eine sterile Haltbarmachung sozusagen. Also nicht für eine Entwicklung innerhalb des Weins, sondern für eine Haltbarmachung und eine Ruhigstellung als eben den Kronkorken. Also es gibt nichts, was gegen den Korken spricht. Wir brauchen da keine Alternative finden, außer eben den Konsumenten, der es entsprechend trinken kann, darf und sollte.
Das, was da in diesem Blech Kronkorken drin ist, da ist doch, was ist denn da drin? Ist das,
eine Beschichtung, diese genau, Beschichtung. Aber die ist, ich meine, das ist eine Silikonart, die da verwendet wird, aber gerade die Champagne macht es uns ja vor, wo die ihre Reserveweine oder eben auch die Weine, die eben noch während der zweiten Vergärung gelagert werden, mit Kronkorken verschlossen werden, gab es nie Probleme und auch ich habe interessanterweise Weine stehen bei mir aus den 88er, 89er Jahrgängen aus der ehemaligen DDR-Zeit, die ich so als Schmuckobjekt stehen habe. Parallel dazu die gleichen Weine mit Kork verschlossen, die mit Kronkorken stehen noch da, rein visuell wie eine Eins. Also sind klar, sind sauber gefüllt, haben keinen Füllverlust. Die mit Korken sind eben komplett durchbraun und also es hält den Wein dicht. Und es hält den Wein steril in der Art und in Anbetracht dessen, dass 98% aller Weine, die in der Welt produziert werden, innerhalb von einem Jahr getrunken werden, natürlich auch die Massenweine mitgerechnet, gäbe es dafür durchaus eine Berechtigung. Und der B-Gedanke dabei ist, was gerade im Bordeaux oder eben auch im südwestlichen Frankreich, in Süditalien, in Südspanien stark durchdacht wird, PET, ob das die bessere Alternative ist für den geneigten und eben so überzeugten Weintrinker, weiß ich auch nicht. Was aber ganz interessante Ansätze dabei sind, ist zum einen das komplette Umdenken seitens auch der Glasindustrie, dass man auf Leichtflaschen geht, also dass eine Flasche nur noch ein Drittel dessen wiegen sollte. Da hat man sehr viele Feldversuche gerade abgeschlossen. Aber auch in der Champagne, wo ja immer dieses ganz große Problem der Fragilität der Champagnerflaschen waren, wenn die eben mit dem Druck über Jahre gelagert werden sollten, gibt es verschiedene Champagner und unter anderem Champagner Telmont. Das ist, wo der Kollege DiCaprio, Leonardo DiCaprio, beteiligt ist. Jetzt gerade eine Flasche beschlossen hat sozusagen oder über einige Jahre versucht hat, damit zu produzieren, die eben nicht mehr, ich glaube, 880 oder 890, sondern nur in Anführungszeichen noch 800 Gramm wiegen sollte, was allein die Klimabilanz um 44% reduziert, was ich enorm finde. Mhm. Also auch diese fetten Macho-Flaschen, die wir eben aus der aus Süditalien vornehmlich oder eben aus der Neuen Welt kennen, dass die vielleicht und hoffentlich der Geschichte und der Vergangenheit angehören. Ein Gedanke ist zum Beispiel auch, den Doppler aus Österreich wieder aktiv zu bespielen, also diese 2-Liter-Flasche, die früher für einfachste Saufweine genommen wurde. Warum nicht für Alltagsweine oder eben die Literflasche, dass man die nicht mehr verdammt, sondern weil ich dort in der Relation weniger Glas zu mehr Wein habe, ob man das nicht intensiver und vielleicht sogar für hochwertigere Weine bespielen sollte. Oder eben auch dein allgemeiner Aufruf, den ich schon mehrfach von dir gehört habe, ein Ja zu Großflaschen könnte auf der einen Seite funktionieren, also dass man auch ganz gerne mal wieder eine Salmanasar aufmacht, eine Balthasar oder eine Nebukadnezar, so an einem schönen Abend zu zweit, aber die Flaschen brauchen manchmal einfach noch mehr Glas.
Aus der Sackkarre dann.
Um die Frau wieder rauszubringen.
In den Wein rein und dann zu zweit auf der Sackkarre wieder raus.
Ja. Also Leichtglasflaschen ist ein Riesenthema. Worauf ich aber hinaus wollte und was den ganzen Prolog letztlich eigentlich auch dir eingebracht hat, ist Back in Box.
Da haben wir mehrfach schon wieder seit, also da bist du ja seit Jahren in so einer Art Fürsprecher.
Aber wir haben es noch nie in der
ich
Tiefe
ertappe mich
irgendwie verfolgt.
Nee, haben wir noch nicht. Ich habe das also nur so in der Eigenerfahrung, ich weiß nicht, wir haben das zum ersten Mal thematisiert, damals für den Mitteldeutschen Rundfunk, also das ist schon, weiß ich nicht, das ist nicht 10 Jahre her, aber vielleicht 8 oder sowas. Da haben mich dann alle so relativ schräg angeguckt, da habe ich dann auch so einen gewissen aktionistischen Gedanken und habe dann, ich will nicht sagen, so belehrend auf die Menschen gesagt, ja, mach das doch mal und sei doch mal. Und ein Freund von mir ist tatsächlich dadurch seitdem der totale Fan davon. Und ich erwische mich aber, wann immer ich bei ihm bin und der dann so zum Kühlschrank schwankt und dann aus dem Kühlschrank, dann liegt das Ding drinnen, die da in Pappe gehüllte Plastikschlauch-Ding, na, weißt schon. Und dann geht er da hin und füllt das dann so ab. Das immer noch so ein bisschen mit, ich will nicht sagen argwöhnisch beäuge, aber ich meine, das sind es geht ja um einfachste Trinkweine. Da trotzdem noch nicht so ganz für brenne. Zumal bei mir zu Hause das nicht funktioniert, weil ich mit 2 Kindern und ein Kühlschrank hat niemals so viel Platz, um so ein Ding da reinzukriegen. Aber es ist auf jeden Fall, ich denke da oft drüber nach. Habe mich selbst aber tatsächlich noch nicht so richtig, muss ich ehrlich gestehen, dazu durchdringen können. Also die Magnumflasche, super. Ich kriege ja auch nicht einen Kühlschrank, aber oder auch nur unter Aufopferung des Gemüsefachs. Aber ansonsten ist ein Thema, an dem man, da muss man ran,
gebe ich. Ja, du hast 91% weniger Verpackungsmaterial. Das ist eigentlich schon mal, und du kannst es ganz klar trennen.
Du also hast argumentativ ja, hast du 10.
Ja, aber ich habe es auch noch nie mit Zahlen untermalt. Also du hast auf der einen Seite eben den Teil für einen gelben Sack, auf der anderen Seite den Teil für den Papiermüll, das können auch die Kinder trennen, wenn du es nachts nicht mehr schaffst. Also von dem her, das wäre so, du hast einen neuen.
Komm morgen, die Kids morgen um 6 Uhr, morgens um 6 Uhr in die Küche und dann.
Komm, die Beckenbox.
Müssen sie erstmal den Wein wegräumen. Ja, das würde mir auch den Gang, den morgendlichen Gang, den Glascontainer erleichtern.
Was natürlich dann aber auch weniger Kontakt bei einem beinhaltet. Also da, wie mit dem Gassi gehen. Also dass die meisten sich einen Hund kaufen, um Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Aber wie auch immer, du hast 79%
weniger. Ich dachte mal, die armen Mensch, besorgen sie einen Hund, damit sie keinen Kontakt mehr mit Menschen haben müssen. Aber
das ist ja die beste, habe ich mal gehört, das ist für mich gerade kein Thema, aber die beste Partnerfindungsmöglichkeit, also einen Partner zu finden.
Ja, aber Tinder ist doch billiger. Ich meine, so ein Hund kostet ja einen Haufen Geld, muss betreut werden und so. Also dann warum nicht?
Ja, ich glaube, das machen aber die nicht so viel. Das ist jetzt aber irgendwie. Wir sind ja Gedankenpodcast, aber genau, oder? Wir bewegen uns auf Terrain, wo wir uns nicht wirklich mehr mit auskennen. Also von dem her.
Ich meine, es sind jetzt sehr weinige Gedanken.
Komm, also die 79%.
Aber interessant. Ich sehe morgen ist halt immer nur irgendwie.
Ja, 79% weniger CO2-Emissionen spricht für sich. 75% weniger beim Transport. Also von dem her, es spricht rein vom faktischen, dann eben auch Kostengründen, Glasproblematik im Allgemeinen. Absolut nichts dagegen, außer dass du halt 3 Liter bewältigen musst oder 5 Liter. Oder eben auch mittlerweile gibt es 10 Liter Back-in-Box, die du halt dann irgendwie in einer Zeit.
Aber es ist in erster Linie, der Hauptkunde jetzt für Back-in-Box ist dann die Gastronomie.
Eigentlich gar nicht. Es gibt
für die 10 Liter.
Ja, es muss ja auch keine.
Ich meine, das Ding ist super haltbar. besser als in der Flasche, ne? Weil es ja richtig luftig
verschlossen ist. Weil es luftig verschlossen ist, weil du eben auch selbst im angebrochenen Zustand bis zu 3 Monate darauf zurückgreifen kannst. Also von dem her, und wenn du 3 Liter in 3 Monaten, ist ja in dem Sinne, kannst du auch 2 und 3 nebeneinander. Also kannst du ein schönes Regal bauen und so weiter. Letztlich für die Gäste. Na, aber jetzt ohne Quatsch, lass uns doch mal spinnen. Wenn du da so ein Regal hast und hast 5 oder 6 Back-in-Box drin und sagst, okay, heute trinke ich den Riesling, morgen den Weißburgunder, übermorgen den Cabernet oder wie auch immer.
Morgens trinke ich den Riesling.
Ich vermisse den Ernst bei deiner.
Nee, also, absolut. Aber die Frage, die sich doch dann alle stellen, jetzt mal von der großen Romantik des Flascheöffnens und so weiter, mal abgesehen. In dem Wein ist Säure und allerlei anderes Zeug. Reagiert das mit dem Plastikschlauch?
Also du hast...
Irgendwann, irgendwie, ja.
Zum einen gibt es kaum einen international vertreibenden, einigermaßen renommierten Winzer, der nicht in Back-in-Box für Skandinavien zum Beispiel abfüllt. Und die Weine dorthin liefert. Also die Möglichkeiten und die Wege sind dort gegeben, weil der skandinavische Markt extremst danach fragt. Zum einen aufgrund von Transportsituationen, von Umweltbewusstsein, von teilweise eben auch Konsumfreundlichkeit. Es herrscht dort eine ganz andere Offenheit. Wahrscheinlich auch, weil es nicht diese eingefahrenen Traditionen oder dieses Traditionsdenken gibt, wie hier zum Beispiel in Deutschland, in Europa. Es gibt's ja in Europa, in Italien und in Frankreich gibt es etliche Situationen, wo Leute mit ihrem 10-Liter-Beutel zum Winzer gehen. Das hast du selber auch schon erlebt, dass dort vom Tank abfüllen, zu Hause in Flaschen umfüllen, dann lagern und innerhalb von einer Woche trinken. Also daher, da gibt es auch diese Situation. Aber es gibt viele, viele Winzer, die für Skandinavien abfüllen, es in Deutschland aber nicht vertreiben. Es gibt manche Winzer, die sich auch ganz klar dagegen wehren. Also ich bin jetzt gerade so im letzten Jahr, war ich aktiv da am Abfragen, wer mir das liefern könnte. Und viele produzieren für den skandinavischen Markt, liefern es aber nicht nach Deutschland. Zum einen, glaube ich, herrscht es hier mit eventueller Reklamationssituation zu tun, zusammen. Ich versuche gerade einen Satz zu bilden,
du kämpfst auch hart
darum. Ja, ich weiß. Also, dass das jemand im Nachhinein reklamieren könnte und eine geringere Akzeptanz im Rahmen der Entwicklung, also dass man jetzt in Deutschland die Sachen 5 Jahre einlagert und jemand nach 5 Jahren kommt und sagt, hier, der Wein schmeckt nicht mehr so lecker, wie er vor 5 Jahren geschmeckt hat. Und in Skandinavien passiert sowas nicht oder gibt es teilweise Gesetzgebung dafür nicht, sowas zu reklamieren? Und in Deutschland, da werden ja teilweise Literqualitäten, die dafür eben auch bestimmt sind, innerhalb von einem Jahr getrunken werden, nach 5 Jahren aufgemacht. Und das heißt dann, oh ja, so lecker ist er dann doch nicht mehr. Logisch nicht. Also daher, es ist eben auch dieses Bewusstsein, dass man ein Medium hat, was man schnellstmöglichst konsumieren oder trinken sollte. Aber daher scheuen viele Winzer den deutschen Markt, um ihn mit Back-in-Box zu versorgen, obwohl sie eben abfüllen. Manche Winzer sagen, wir machen es ganz klar nicht, weil der Wein mehr oder weniger Kohlensäure tot gemacht werden muss, was ja auch Sinn macht. Weil sonst würde der Beutel irgendwann platzen. Mhm. Also er darf kein CO2 mehr enthalten. Und CO2 ist ja in dem Sinne auf der einen Seite ein Geschmacksträger und eben auch einer, der den Wein, ein Element, was den Wein strukturiert, eine gewisse Frische verleiht und dem Wein eine ganz eigene Struktur verleiht. Und darauf muss man komplett verzichten oder es muss aus dem Wein herausgearbeitet werden. Also Winzer, die natürlich arbeiten, versuchen sowas zu vermeiden. Manche machen es kategorisch nicht, weil sie einfach sagen, wir arbeiten nur mit Glas. Also es gibt viele Argumente dagegen, aber ich finde, dieses Kleindenken sollte langsam aufhören. Und gerade eben auch für die Gastronomie, gerade eben auch für diese einfach ausschenkende Gastronomie. Wenn du in ein normales Lokal gehst, wo kommt der Typen zu dir mit der Flasche und schenkt aus der Flasche ein? Meistens wird es in irgendeine komische Karaffe eingeschenkt aus einer Flasche. Und dann wird's in dieser Karaffe, wo du sowieso nicht weißt, wenn du es nicht schmecken kannst, was da drin ist. Sollen die Leute doch an irgendwelchen Back-in-Box-Konzept arbeiten oder an Keg-Konzepten, das in einer schönen Karaffe dann wenigstens ausschenken oder mit einem schönen Aufkleber, Aufsteller oder was auch immer und da eine Serviceleistung damit bieten und einfach weiterdenken. Also
ganz ehrlich, in Italien kommt das, wenn ich an Italien denke, da kommt das, kommt der Hauswein, da in der Dekase kommt in der Regel aus einer Zapfanlage.
ist in Deutschland teilweise in also manchen Sachen.
Der einfache Rote, der einfache Weiße kommt aus der Zapfanlage. Deswegen ist kühl, also weil ja auch da der Rotwein kühl ist, füllen die in die Metz, also in Halbliter oder Liter Karaffe ab und aus die Maus.
Was ja auch jeder akzeptiert, witzigerweise. Also und jeder, der dort im Urlaub ist, sagt, oh, der Tischwein, kannst du da trinken, so lecker.
Na, das akzeptiert auch der Italiener, weil er weiß, wie das funktioniert. Nämlich, dass du halt dahin gehst und deine 10, 20, 30 Liter holst, dann, die werden natürlich, ich hätte gedacht, das ist irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert, aber war da bei Leuten zu Hause, die haben so ein Glasbottich gehabt, der hat unten einen Hahn und, also halt einen Hahn. Und oben wird das Ding tatsächlich mit Öl verschlossen. Also da hätte auch ein Korken oder sowas reingepasst. Aber da habe ich gefragt, so nee, passt, funktioniert. Gerade am Anfang, vor sich das dann halt ganz öffnet und so weit wird, kommt da Olivenöl drauf. Mhm. Also ich würde zwar darauf wetten, dass es irgendeine Reaktion gibt, aber das scheint ja zu funktionieren.
Weißt du, wie das entstanden ist? Also dieses ganze Bag-in-Box-System?
Nein.
Also zum einen natürlich, dass man das schon...
Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, weil du so geatmet hast, du weißt es auch nicht. Nee, aber nee, du weißt
es. Dass man bereits in der Antike natürlich in Ziegenleder abgefüllt hat. Das war so das Erste oder in verschiedene Blasen. Aber ursprünglich waren es...
Ach, so nein, meinst du das jetzt?
Ursprünglich waren es die Amerikaner. Die 1955 war es ein Ingenieur, der nach einem System gesucht hat, um große Mengen von Tomatenmark von A nach B zu transportieren. Also im Prinzip, um Pizzabuden zu bespielen. Und so entstand dieses Bag-in-Box-System. Eben auch mit dem Zapfhahn und so weiter. Also die Amerikaner. Und dort fand es direkt den Weg nach Schweden, witzigerweise. Dann später nach Frankreich und so langsam jetzt nach Deutschland. Und es ist ein relativ komplexes System. Also mittlerweile, die gesamte Technik ist schon sehr, sehr weit geschritten. Also wenn du dich da wirklich für interessieren solltest als Produzent, kannst du unter 250 verschiedenen Beschichtungsoberflächen oder eben 250 verschiedenen auch Sackarten sozusagen unterscheiden, die eine unterschiedliche Dichte haben, die ein unterschiedliches Zapfsystem haben, die eine unterschiedliche Beschichtung haben. Und je nachdem, was du natürlich dafür ausgeben möchtest, haben die teilweise eben auch eine Haltbarkeit von bis zu 3 bis zu 5 Jahren, die eben zertifiziert und garantiert wird. Und das ist, also du musst halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber in der Relation darunter gebrochen, dass du sagst, für eine Flasche zahle ich ja auch Betrag XY, der sich jetzt im letzten Jahr verdoppelt hat. Vielleicht ist gerade eben auch die Teuerung im Glassegment die große Chance, dass wir uns wieder mal so ein bisschen Gedanken öffnen und sagen, was macht wirklich Sinn?
Also ich finde, die Bierflaschen-Idee ist super und auch die, hast du denn jetzt, ne, Gretchenfrage, hast du bei dir in der Weinkulturbar
Bag-in-Box? Ja. Also dadurch, weil wir natürlich relativ verkaufsstark sind und ich eben auch ein angenehmer Fürsprecher dafür bin, wir auch sehr, also das Schöne bei uns ist, dass...
Welche Weine hast du?
Leider im Augenblick noch viel zu wenig, weil kaum jemand es anbietet. Ich habe unter anderem vom Weingut Karl May aus dem Rheinhessischen, vom Leitz aus dem Rheingau, den ich über Umwege bekommen habe, aber demnächst auch...
Scheurebe übrigens, sehr gut.
Demnächst wieder direkt beziehen, hoffentlich werde. Habe verschiedene Winzer aus Spanien, Sizilien, Süditalien, für dieses Samanzano zum Beispiel. Also leider viel zu wenig und im Augenblick noch für Tourismuszwecke erfragt. Also wenn hier jemand auf den Zeltplatz fährt oder eben nach Skandinavien fährt, so als zweite Kofferraumebene werden da meistens die Bag-in-Box gelagert. Naja, du lachst, aber es ist gar nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Da müssen wir wirklich, das ist halt, hast du wirklich, habe ich noch gar nicht bedacht. Mit meiner Familie werde ich nämlich im Sommer die Ostsee fast umrunden. Wir kürzen ein bisschen ab, aber. Und das sind ja auch alles alkoholpreisintensive Länder. Da muss Vorsorge getroffen werden.
Ja, unbedingt.
Und da ist das natürlich ein schönes.
Und so eine 6-Liter-Flasche fällt im Kofferraum auf und deswegen finde ich also da.
Ja, genau. Und so ein Apfelsaftbeutel.
Ja, zur Not nimmst du es raus und sagst, es ist Apfelsaft. Also es ist ja, wir helfen hier beim Steuerbetrug. Also das ist, machen wir doch gerne.
Das hat jetzt aber keiner laut gesagt. Aber mir fällt gerade ein Apfelsaft ein. Also Apfelsaft wiederum ist ja völlig okay. Und das sind ja am Ende die gleichen
Probleme, die dann letztlich da eben auch auftreten. Also dass man es eben auch zeitnah dann irgendwie konsumieren muss. Und ich finde, es ist die eigentlich absolute perfekte Verschlusseinheit oder eben auch Größeneinheit für Single-Haushalte. Also ein Single-Haushalt hat ja oftmals ein Problem mit der Größe der Flasche. Nicht, dass es zu wenig ist, sondern dass es zu viel ist, wenn sie eine Flasche aufmachen. Und so eine 3-Liter-Kanister, nicht weil sie verzweifelt sind, sondern weil sie eben eine gewisse Zeit haben, sich das über eine gewisse Zeit dann auch einzuteilen, ist das eben optimal.
Allgemeiner Trennungsschmerz.
Zweimal Frühstück, genau. Nein, aber und?
Oh, wir haben ja hier im Büro,
Single-Haushalt.
Das ist eine alte Bäckerei. Und unten drin ist ein Nettomarkt. Und da bin ich manchmal morgens, gehst du halt rein, kaufst irgendwie für einen Tag, ne, weiß ich nicht. Ne. Ich bin ja Mandelmilch-Fan, irgendwie so ein Krempel. Und dann, aber da hast du so ein paar Kandidaten, die kommen morgens und holen sich ihr 7-Gang-Menü, ne? Flasche Korn, Sixpack, Bier. Mein lieber Schwan. Hm. Gut, okay, das war nur eine. Nur ein Exkurs. Ich über die 1,5 Liter Wein morgens nachgedacht habe.
Ja,
Gut, also ich resümiere nochmal. Also wir. Kunstpause, ich resümiere nochmal. Grundlegend großes Thema finde ich, so ein Umdenken muss da kommen, ja. Und ich finde diese Bierflasche, finde ich, ein total praktikables und finde ich ein annehmbares Konzept und deine Werbung für Bag-in-Box ist absolut berechtigt. Ich probiere das mal. Wir werden im Nachgang nochmal eine Bestellung werden. Ich probiere es mal.
Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und es bringt ja nichts auch nur darüber zu reden, sondern man sollte es auch tun. Ein Riesenvorteil hat Bag-in-Box noch, dass du keinen konventionellen Korkschmecker hast.
Also Fehltöne können trotzdem sein, aber der Korkschmecker, klar. Gut. Ich finde aber, dass Korkschmecker wahnsinnig selten geworden sind.
Ja.
Also es passiert mir wahnsinnig selten, dass du wirklich so ein Ding, ich hatte das neulich mal, das war aber wirklich ganz übel. Also aufgemacht, eingegossen und dann alle an den Tisch,
Naturgegeben, weil du natürlich,
das ist so selten.
Wenn du an die 2000er Jahre denkst, da wurden 80% aller Weine wurden mit Kork verschlossen und mittlerweile sind es nur noch 15% aller Weine, die mit Kork verschlossen werden. Es ist natürlich für Winzer, es gibt kaum etwas Attraktiveres, als mit Schraubverschluss zum Beispiel oder eben auch mit Kronkorken zu verschließen. Allein die Kostenfrage, für einen Korken zahlst du Betrag X.
Der Glaskorken hat sich auch nicht durchgesetzt, ne, weil zu teuer.
Zum einen zu teuer, zu unpraktisch, insofern, weil immer diskutiert wird, ob dieser kleine Silikonring, der letztlich als Puffer dient, das Ganze noch zusätzlich verschließen soll, nicht irgendwann aufgrund der Säuren im Wein verhärtet und dann porös wird. Und die Kiste einfach, ich glaube, mit 70, 80, 90 Cent viel zu teuer war. Und dann eben auch das große Problem, dass du einen zusätzlich verschließbaren Umfang oder Umhang brauchst, weil der Glaskorken auf- und zugemacht werden kann und nicht garantiert werden kann, dass der Wein nicht schon mal offen war. Also diese Gewährleistungspflicht. Und es passiert eben keine natürliche Reife, ähnlich wie beim Korken. Aber den Gedanken zurückzukommen, du zahlst halt für einen Schraubverschluss ein Zehntel dessen, was du für einen Korken zahlen würdest. Und das ist für der Ansatz für viele Winzer zum Umdenken. Aber eben auch, um den Kreis noch weiter zu drehen, bei Bag-in-Box genauso. Also es ist wesentlich, wesentlich, wesentlich günstiger. Man muss es oftmals noch fremd abfüllen lassen. Das ist das Problem dabei, dass es mit konventionellen Füllanlagen meines Wissens nicht geht. Und bevor die Kinder irgendwie nach der Schule da sitzen müssen und dann mit dem Trichter die Dinger befüllen müssen, aber es gibt gute Abfüllanlagen mittlerweile dafür, die auch das übernehmen. Also von dem her.
Gut, also wir beenden unseren Podcast heute mit der ganz klaren Werbung für Bag-in-Box. Gebt ihm eine Chance. Ich mache das auch. Silvi, wir klären das gleich im Anschluss. Und
nicht zuletzt für uns und für die Natur und tschüss.